Es ist der grosse Tag hier, Weihnachten. Und das ist ja der Tag, wo man eigentlich knapp vier Wochen lang so ein bisschen darauf hinwartet und sich darauf freut. Advent sagen wir dem. Und im Advent gibt es ja ganz viele so Traditionen und Sachen, die man so ein bisschen machen kann, um in Stimmung zu kommen für Weihnachten. Und ich habe gedacht, ich werde zum Anfang ein bisschen eine Umfrage machen. Wie gut, dass ihr seid im Advent mit all diesen Traditionen. Fangen wir an mit etwas Einfachem. Wer von euch hat selber Weihnachtsgutzli gebacken? Da hat es eine ganze Reihe. Mal, ich sehe. Ist gut. Da kann ich leider nicht mithaben. Wir bleiben beim Backen. Wer von euch hat selber Grittibänze gemacht? Mhm, gut. Ihr seht, wir haben auch Grittivänze gemacht. Ich habe mich eingesetzt dafür. Nur ich wollte eigentlich nicht unbedingt wählen, aber ich wollte Grittivänze machen. Ihr seht, wunderschön sind sie geworden. Und sehr fein. Wer hat einen Tannenbaum daheim? Einen Weihnachtsbaum? Und geschmückt und so? Da können jetzt fast alle aufheben vielleicht. Noch nicht ganz. Wer hat einen Adventskalender gehabt? Irgendetwas mit Schoki drin oder Lego oder selber gemacht? Oder ich hatte auch einen gehabt, einen Kinderschoki. Das war super. Leider ist er fertig, oder? Weil gestern war der letzte Tag. Machen wir noch fünf. Wer hat eine Krippe daheim aufgestellt? Also so ein Krippenspiel? Ja, mal auch einige. Gut. Jetzt wollen wir schauen, wer von euch der Advents-Champion ist, oder? Wer von euch hat alle fünf Sachen gemacht? Wer hat fünfmal aufgehabt? Also Gutzli gemacht, Grittivänze und so weiter. Mal, wir haben zwei. Super. Simfels, hä? Sie sind also mega in Weihnachtsstimmung gekommen. Also man hätte natürlich noch andere Sachen können fragen, zum Beispiel, ob man an einem Weihnachtsmarkt war. Oder zum Beispiel die Kiloanzahl von Lebkuchen, die man gegessen hat, oder Gutzli, oder Nüssli, oder? Nüssli, Mandarinli, wäre auch noch ein Indikator gewesen. Ja, wir wissen ja alle, dass die Sachen, so schön sie sind, und ich liebe die Adventszeit, so schön sie sind, sind ja nicht wirklich das, um was es geht an Weihnachten. Und manchmal passiert es, dass diese Traditionen und Sachen so ein bisschen die Geschichte, um die wirklich geht an Weihnachten, so ein bisschen wie überlagert. Und dass alles so darauf aufgepackt wird, um was es eigentlich gegangen ist an Weihnachten. Und ich werde heute Morgen mit euch ein bisschen runtergraben. Vorbei an Lebkuchen und Adventskalender und Gutzli und Tannenbäume hin zu dieser Geschichte von Weihnachten. Und ich hoffe, dass wir zusammen ein paar unerwartete Entdeckungen machen. Von dem, was passiert ist damals bei dem ersten Weihnachten. Weil das erste Weihnachten, das wissen wir wahrscheinlich auch, das hat ja keine wirkliche Vorankündigung gehabt. Es hat ja keine Adventszeit gegeben, wo schon alles schön dekoriert war und so. Man wusste ja, langsam geht es los und so. Und dann ist Weihnachten gekommen, sondern es ist ziemlich überraschend reingebrochen. Und darum ist auch der Titel von dieser Predigt trotzdem Weihnachten. Weil die Umstände, der Kontext, der damals war, ist nicht sehr besinnlich und sehr ruhig und sehr schön gewesen. Und trotzdem ist Weihnachten geworden. Und was da an unerwarteten Sachen passiert ist, das werden wir uns heute zusammen anschauen. Und für da wird die Geschichte vorlesen aus Matthäus 2. Wir haben die Version gehört, oder die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium schon. Und jetzt bei Matthäus, ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Ihr könnt da hinten mitlesen, oder sonst in euren Bibeln, oder einfach zulassen. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen und wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid. Sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Anweisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Das Erste, was unerwartet ist in dieser Geschichte, sind die Gäste. Es geht um unerwartete Gäste. In der Tradition von Weihnachten redet man bei diesem Abschnitt ja von den sogenannten drei Königen. Nur der Text gibt das gar nicht her. Erstens mal sind es keine Könige gewesen, und zweitens mal sind es nicht drei gewesen. Es könnten schon drei gewesen sein, aber man weiß es nicht genau. Die daheim so ein Krippenspiel haben, oder das, klassischerweise hat man den Stall und dann ist Jesus dort und Maria, Josef, dann hat man also ein bisschen eine Kuh oder einen Esel oder so, wo so ein bisschen die Stallstimmung gibt. Dann kommen die Hirten und von der anderen Seite kommen die Könige meistens. So stellt man es so ein bisschen dar, oder? Jetzt, aus dem biblischen Text heraus weiss man, dass die Könige, die eben keine Könige waren, die sind später gekommen. Die sind nicht zum gleichen Zeitpunkt gekommen wie die Hirten, sondern etwa 6 Monate mindestens bis zu 2 Jahre, nachdem Jesus geboren ist. Also Jesus ist schon lange nicht im Stall gewesen, ich hoffe es einmal, weil das wäre nicht so bequem gewesen, sondern er ist schon irgendwo in einem Haus gewesen, in Bethlehem, das heisst es auch. Sie haben in einem Haus gewohnt, wo die Leute gekommen sind. Also, wenn ihr biblisch ganz korrekt wollt, euch ein Krippenspiel aufstellen, müsst ihr einfach die Könige ein bisschen weiter wegstellen. Sodass sie wie noch 6 Monate unterwegs wären, bis sie dann zum Stall kommen. Aber das ist nicht so wichtig. Ich kann auch damit leben, wenn die Könige gerade dabei stehen. Es ist ja die gute Frage, was sind denn das für Leute gewesen? Im Griechischen wird das Wort Magoi gebraucht. Mehrzahl Magos. Jetzt muss man nicht wirklich mega gut Griechisch können, um zu spüren und zu hören, dass unser Wort Magier von diesem Wort kommt. Also eigentlich könnte man übersetzen, das sind Magier gewesen, aus dem Osten. Und Magier hat auch den Geschmack oder tönt auch nach Zauberer, und das ist auch so gewesen. Also Magier, Zauberer aus dem Osten, wahrscheinlich aus Persien, aus dem damaligen, im heutigen Irak. Und dazu ist noch gekommen, dass man den Priester von einer gewissen Religion, das war der Zoroastrismus, ihr könnt Wikipedia lesen, wenn ihr wollt wissen, was das ist, ich erkläre es euch nicht, aber es war eine weit verbreitete Religion gewesen. Und die Priester hat man auch Magoi genannt, Magier. Man kann also sagen, dass das Magier aus Persien waren. Interessanterweise, ich habe alle deutschen Übersetzungen durchgeschaut, keine Übersetzung wagt es, Magier übersetzen. Obwohl alle, ganz viele haben so ein kleines Kreuzchen und unten steht wörtlich Magier. Aber wahrscheinlich ist uns das irgendwie ein bisschen unangenehm, wenn wir unseren Kindern dann erzählen, ja, es war Weihnachten und da sind noch ein paar Magier auftaucht. Aber es entspricht wohl eher dem, was da für Gäste gekommen sind. Und wenn das Magier, vielleicht Zauberer, Priester gewesen sind, dann sind das vielleicht ein bisschen dubiose Typen gewesen. Einfach nicht der, wo ich gern, wenn gerade mein Sohn vor ein paar Monaten geboren ist, irgendwie zu Gast wird haben bei mir daheim. Ich glaube, für Maria und Josef sind das sehr unerwartete Gäste gewesen. Nicht unbedingt Kollegen von nebenan. Sondern, ja, vielleicht ein bisschen dunkel, ein bisschen, also ich meine jetzt nicht nur vom Aussehen, sondern auch von der Art her, ein bisschen dubiose Leute, die da plötzlich auftaucht sind. Und gleich sind das die gewesen, die auf der Suche gewesen sind nach dem neuen König. Die sind auf der Suche gewesen, weil sie gehört haben, weil sie gesehen haben in ihren Sternen, dass da ein neuer König geboren ist. Und logischerweise, wenn du in ein Land gehst und erwartest, dass dort ein neuer König geboren ist, gehst du in die Hauptstadt. Und das machen die Magier aus Persien auch. Sie gehen auf Jerusalem und fragen dort, und der Herodes, der König, der verschreckt. So richtig. Ich finde es so lustig, Stadt und ganz Jerusalem. Ich weiß nicht, wie man das sich vorstellen muss, ob die ganze Stadt geschüttelt hat und ob alle bei riesen Tumult war. Aber irgendwie ist ein Schrecken durch die ganze Stadt, weil die nach einem neuen König gefragt haben. Und dann wird es spannend. Der Herodes, der lässt all seine gescheiden Leute kommen, alle Schriftgelehrten und so weiter, und sagt, hey, wo, also ist das so? Ist ein neuer König geboren? Und die sagen, ja. Die haben die richtige Antwort. Die sagen, ja, aus unseren Prophezeiungen heraus wissen wir, dass in Bethlehem, in Juda, der neue Fürst geboren ist. Die richtige Antwort. Aber dann kommt die Ironie, die bittere Ironie von dieser Geschichte. Weil die unerwarteten Gäste, die, die vielleicht nicht so willkommen gewesen sind, das sind die tatsächlich auf Bethlehem gehen. Das sind die tatsächlich zu Jesus gehen, zu dem neuen König. Und die, die eigentlich die richtige Antwort auch gewusst hätten, die gehen nicht. Wir lesen weder davon, dass der Herodes noch irgendjemand von seinen Schriftgelehrten, von seinen grossen Leuten mitgegangen ist auf Bethlehem. Und das ist die Ironie, die bittere Ironie dieser Geschichte. Dass die Leute, die eigentlich ganz nah dran gewesen wären, am Herz von Gott, die Leute, die zum Volk von Gott gehört haben, die Juden, die Schriftgelehrten, die haben nicht verstanden, die haben nicht gesehen, was unter ihrer Nasenspitze passiert ist. Die haben nicht verstanden, dass Gott dran war, dass Gott am Werk war, dass er gerade so eben sein Messias, sein Retter auf die Welt geschickt hat. Sie, die all die Prophezeiungen aus dem Alten Testament hatten, sie, die all die Hinweise hatten, wo alles so klar gewesen wäre eigentlich, haben nicht verstanden. Sie sind blind gewesen für das, was passiert ist, direkt vor ihren Augen. Und die Typen, die Magier aus dem Osten, die wahrscheinlich nicht so viel zu tun haben mit dem Gott von Israel oder mit dieser Religion, das sind die gewesen, die näher dran gewesen sind. Die, die in dem Moment irgendwie mehr verstanden haben. Die gekommen sind, weil sie geglaubt haben, dass da ein neuer König ist. Weil da eine ganz besondere und spezielle Person geboren ist. Und das zeigt uns etwas von dem, wie Gott am Wirken ist in dieser Welt. Ich stelle mir manchmal die Frage, ja, wie kann es denn sein, dass alle Leute Chancen haben, von Jesus zu hören? Ist das überhaupt möglich? Ist das nicht unfair, dass gewisse Leute nicht, also kann ja irgendwie sein, dass die gar nicht etwas hören von Jesus? Und dann haben wir vielleicht auch manchmal so den Stress, dass wir denken, oh, wir sollten Jesus irgendwie in ein Land bringen. Wir sollten Jesus zu unerreichten Völkern bringen. Aber was interessant ist an dieser Geschichte, dass die Völker, die scheinbar weit weg sind von Gott, die Typen, die scheinbar weit weg sind, mehr verstanden haben von dem, was Gott am tun war in dieser Welt, als die, die eigentlich ganz nah dran sind. Und ich bin überzeugt, dass Gott schon am Werk ist, schon dran ist, schon im Gespräch ist mit unserer Welt, mit Leuten auf dieser Welt, die scheinbar noch weit weg sind von ihm. Gott tut ganz viele Zeichen in die Welt hineinlegen, die Hinweise sind auf ihn. So wie der Stern ein Hinweis war für die Magier aus Persien. Für die Sterndeuter aus Persien. So bin ich überzeugt, dass Gott dran ist, Leute am Rufen, Leute am Hinweis geben auf sich selber. Ohne, dass wir vielleicht als die, die offiziell zu Gott gehören oder was auch immer, viel von dem würden mitbekommen. Aber das ist eine Art, wie Gott am Werk ist, am Wirken ist in dieser Welt. Und da liegt auch ein bisschen vielleicht eine Gefahr drin. Für die, die sich Christen nennen, für die das Gefühl haben, sie gehören zu Gott, sie hören seine Stimme, sie wissen, was er will, müssen wir immer wieder darauf achten, dass wir nicht verpassen, wo das Gott schon dran ist, ohne dass wir es gemerkt haben. Wo Gott vielleicht mit Leuten im Gespräch ist, Leuten Hinweise gibt auf sich selber, wo wir gar noch nicht mitbekommen haben. Dass Gott etwas am Tun ist, wo gar nicht unseren Erwartungen entspricht. Weil das gar nicht der Erwartungen entsprochen hat von den Leuten in Jerusalem und glaube auch nicht von Josef und Maria, dass da irgendwelche Magier, irgendwelche Sterndeuter aus Persien plötzlich auftauchen. Und die unerwarteten Gäste, die gehen auf Bethlehem. Und dann kommt das nächste Unerwartete, nämlich eine unerwartete Anbetung. Sie kommen dort an und sie sind überglücklich. Überglücklich heisst es. Ich lese die Stelle noch mal kurz vor. Ab Vers 10. Dort heisst es, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ihr müsst euch die Szene jetzt mal vor eurem inneren Auge vorstellen. Da kommen so ein paar grosse, stattliche Männer, die haben vielleicht so spezielle Kleider angehabt. Stell mir das so vor, so Magier irgendwie. Sie haben sicher so lange Bärte gehabt. So grosse Hüte oder irgendetwas. Viel Haar. Einfach so ein bisschen Typen, wo, wenn jetzt die in der Nacht begegnest auf der Straße, hättest du vielleicht ein bisschen Respekt vor ihnen. Nehmen wir mal an, das sind so Leute gewesen. Die kommen zu dem Haus an, gehen rein und dort drin hat es ein Kind. Eben, nehmen wir an, ein paar Monate alt, vielleicht 6 Monate, vielleicht schon ein Jahr alt. Jaden ist gestern 1 geworden. Etwa in dieser Grössenordnung. Und jetzt stell dir vor, dass die sich vor dem kleinen Baby verneigen, sich am Boden stürzen oder so und das Kind anbeten. Stell dir die Szene vor. Unglaublich, oder? Was die Männer in dem Kind gesehen haben. Was sie gedacht haben darüber. Ist ein Ausdruck, wie sie da angebetet haben. Und sie geben ihm die 3 Materialien. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Darum kommt auch die 3 Zahl. Also darum auch 3 Könige, wegen diesen 3 Sachen. Aber das muss ja nicht sein. Vielleicht sind es auch 10 gewesen und nur einer hat die Geschenke dabei gehabt oder so. Wie auch immer. Man hat viel darüber diskutiert, was die Bedeutung ist von Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und es gibt verschiedene Auslegungen. Eine, die ich gefunden habe, und die gefällt mir, und die finde ich, hat noch Hand und Fuß, ist folgende. Das Gold ist in der ganzen Bibel und auch in dem Raum, wo die Geschichte stattfindet, ist ein Bild gewesen, oft für einen König, für etwas Königliches. Es war ein königliches Material gewesen. Gold, das Glänzen und so weiter. Und man kann also sagen, es ist ein Hinweis auf den König, Jesus. Die Männer ehren ihn als einen König mit dem Gold. Der Weihrauch ist etwas, das in der Bibel, aber auch in diesem Raum, im Nahen Osten, oft gebraucht wurde im Zusammenhang mit Gott, mit der Anbetung von Gott. Weihrauch. Und so kann man sagen, dass der Weihrauch ein Hinweis ist auf seine Göttlichkeit. Die Männer haben in dem Kind Gott gesehen. Also der König, der Gott ist. Und dann die Myrrhe war ein spezielles Material gewesen, also so ein, wo man damit Salben gemacht hat, unter anderem. Und die Salben hat man gebraucht für Heilung, also und auch dafür, dass man Tote einbalsamiert hat. Und ist natürlich da auch eine gewisse Bedeutung drin, oder? Der König, der Gott ist, ist auch der, der durch seinen Tod durch eine Heilung bringt. Und ich finde es ein wunderschönes Bild in diesen Materialien drin. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und auch wenn das nicht wirklich alles so kann, wenn man das vielleicht nicht alles so kann reinterpretieren kann, was sicher ist, ist, dass sie mit dem haben Jesus wollen ihre Ehrerbietung zeigen. Sie haben ihm wollen zeigen, dass er etwas Spezielles ist. Dass sie glauben, dass er etwas Spezielles ist. Und das ist das, was für mich unerwartet ist in dieser Geschichte. Unerwartete Anbetung. Die Männer, die sind nicht gekommen, zuerst mit der Erwartung, dass Jesus für sie etwas machen würde. Das hätte man ja auch erwarten können. Dass die sich denken, wow, da ist ein neuer Gott oder ein neuer König geboren. Komm, wir gehen da hin. Und dann erwarten wir von ihm, dass er uns Macht gibt und Reichtum und was wir auch immer brauchen, Heilung oder so. Aber wir spüren nichts von dem. Wir sehen die Männer, die etwas mega Wertvolles, vielleicht das Wertvollste, was sie hatten, Jesus darbringen. Ihm einfach mal geben, als erstes. Und nicht zuerst die Erwartung haben, dass Jesus für sie gerade etwas machen würde. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Ich habe darüber nachgedacht, wie komme ich eigentlich zu Gott? Mit welcher Haltung? Gehe ich in die Anbetung rein, zum Beispiel? Und ich merke bei mir sehr oft, komme ich zu Gott, weil ich irgendetwas brauche von ihm. Jetzt nicht nur materiell. Ich tue nicht so viel beten, ach Jesus, ich hätte Lust auf eine Playstation oder mehr Geld oder irgendwie so etwas. Aber ich bete viel so Sachen wie, gib du mir Kraft, gib du mir was auch immer, was ich brauche, innerlich, gib du mir Freude. Sehr viel bitte ich Gott um Sachen. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn wir hier innen Anbetungszeit haben, in einem Gottesdienst, dann ist es doch auch so, dass wir oft Erwartungen haben. Ach Gott, gib mir doch ein gutes Gefühl. Gib mir Ermutigung. Gib mir Vergebung. Gib mir das, was ich brauche. Vielleicht merke ihr, es geht immer um mich. Ich brauche etwas von Gott. Ich will etwas von Jesus. Ich will etwas von ihm. Und darum ist für mich die Anbetungsszene unerwartet, weil sie Jesus zuerst etwas geben. Ohne dass sie erwartet, dass Jesus etwas umgibt. Weil schlichtweg, Jesus hat wahrscheinlich nicht können reden, Jesus hat noch nichts machen können. Er hat ihnen das nicht können umgeben. Er hat ihnen das nicht können zurückzahlen. Und gleich haben sie ihm das gegeben. Und für mich stellt sich die Frage für uns alle, wie tun wir Gott anbeten? Sind wir bereit, ihm unser Wertvollstes zu geben? Zuerst einmal einfach von uns aus ihm geben, ohne schon zu erwarten, dass er uns alles wieder zurückgibt. Und was für uns das Wertvollste ist, das kann ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel unsere Zeit. Für mich ist Zeit etwas sehr Wertvolles. Weil ich habe nicht so viel davon. Aber auch Geld, unseren Besitz, das ist wertvoll. Und die unerwartete Anbetung liegt darin, dass wir Gott zuerst mal etwas geben, ohne dass man gerade etwas zurück erwartet. Weil bei Gott, in unserer Beziehung zu Gott gilt auch, dass Geben seliger ist als Nehmen. Wenn wir Gott zuerst etwas geben, glaube ich, macht uns das frei und offen, dass er uns auch wieder etwas geben kann. Und dann gibt es aber nochmal etwas Unerwartetes in dieser Geschichte. Eigentlich wäre ja jetzt alles so schön. Da sind Ausländer, Andersgläubige, Magier aus Persien gekommen, unerwartete Gäste, wo Jesus auf unerwartete Art und Weise anbetet. Und dann passiert aber Folgendes. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef auf, mitten in der Nacht, und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Man merkt an dieser Stelle, dass die Gefahr für Jesus nicht so sehr von den Andersgläubigen, von den Ausländern oder so gekommen ist in dem Moment, sondern tragischerweise, die grösste Gefahr für Jesus in dem Moment ist von seinen eigenen Leuten gekommen. Jesus ist noch ein kleines Kind. Eigentlich kann man sagen, jemand, wo man nicht Angst muss haben davor. Und gleich zieht er schon irgendwie den ganzen Zorn vom Königreich, vom Herodes auf sich. Und die ganze Familie muss flüchten, muss auf Ägypten. Und es war tatsächlich eine grosse Gefahr gewesen. Weil der Herodes macht etwas, das unfassbar erscheint für uns. Er geht hin und lässt alle kleinen Kinder, alle kleinen Buben unter 2 Jahren, umbringen. Und der ganze Abschnitt, der ruft ganz viele Erinnerungen an die Geschichte von Israel auf. Vielleicht haben ihr es gemerkt, die einen oder anderen. Jesus und seine Familie gehen nach Ägypten. Das Land, wo das Volk Israel vor Hunderten von Jahren in der Sklaverei war, bevor sie befreit worden sind. Gleichzeitig passiert ein Kindermord. Und damals, vor Hunderten von Jahren, war es der König von Ägypten, der Pharao, der viele kleine Kinder umbringen lassen, zu der Zeit, in der Mose geboren ist. Jetzt ist es der König von Israel selber, der Herodes, der die vielen kleinen Kinder umbringen lässt. Und es ist eine Art, wie der Matthäus die Geschichte erzählt, um zu sagen: Achtung, passet auf. Die grosse Geschichte von Israel, der Exodus, das befreit werden aus Ägypten, wo angefangen hat mit dem Mose damals, in diesen schwierigen Umständen. Da wiederholt sich etwas von dem. Schwierige Umstände, wo Gott etwas am tun ist. Es wird eine Befreiung kommen im Stil von Mose, nur noch viel grösser. Mit dem Jesus. Und wir sehen auch etwas von dem, wie das Böse sich immer wieder auf die gleiche Art wiederholt. Das Böse ist nie kreativ. Das Böse hat nie neue Ideen. Das Böse läuft immer gleich ab. Es ist noch nie eine neue kreative böse Idee entstanden. Weil Kreativität ist ein Zeichen von Schönheit und vom Guten. Das Böse wiederholt sich da wieder. Immer und immer wieder. Und die grosse Frage ist ja, wie gehen wir mit so Sachen um? Wir alle sind konfrontiert, mehr oder weniger, in einer Welt, wo es viel Böses gibt. Vielleicht sind wir selber konfrontiert damit. Vielleicht leiden wir selber darunter. Und die grosse Frage ist, wie gehen wir mit dem um? Es gibt so die eine Art, ich nenne das mal die philosophische Art, da kannst du stundenlang darüber diskutieren Und da kann man die Frage stellen, wie, warum lässt Gott so etwas zu? Warum lässt Gott zu, dass dann, wenn sein Sohn auf die Welt kommt, so ein Genozid, so ein Kindermord passiert? Wieso lässt Gott so etwas zu? Und wem seine Schuld ist das eigentlich, dass es so viel Böses gibt auf dieser Welt? Es ist so die philosophische Art, man kann diskutieren und diskutieren und man kommt nie an ein Ende. Und ich glaube, das ist die falsche Art, mit so Geschichten umzugehen. Weil schauen wir mal an, was Gott macht. Gott ist nicht der, der auf seinem Stuhl hockt im Himmel, die Arme verschränkt und sagt, Donnerwetter machen die wieder ein Durcheinander. Nein, ich meine, warum machen sie so viel Blödsinn? Weil die Menschen sind ja schuld an dem Schlamassel. Die Menschen sind ja schuld an all dem Bösen auf dieser Welt. Gott philosophiert nicht über das Böse, sondern er sucht einen praktischen Weg, wie er im Schatten vom Bösen einen Weg findet, wie er Hilfe, Rettung und Heilung in die Welt hineinbringen kann. Und das, liebe Freunde, ist für mich die absolut faszinierende Geschichte von Weihnachten. Dass in Anbetracht von all dem Schlimmen, was in dem Moment geherrscht hat, es war ein Kontext von Mord, von Verfolgung, von was auch immer, findet Gott einen Weg mit seinem Messias im Schatten von einem Kindermord. Geht er seinen Weg mit seinem Sohn Jesus. Und der Jesus ist es, der später am Kreuz die Macht vom Bösen auf sich wird nehmen und in den Tod wird mit reinnehmen und den Kreislauf vom Bösen ein für alle Mal zu Ende bringen. Und das ist das Faszinierende, dass Gott unerwartete Wege findet, trotz allem Schlimmen und Bösen in dieser Welt. Und ich weiss nicht, wie es dir heute Morgen so geht, ob du da bist und es ist dir gar nicht so zumut, du bist gar nicht so glücklich, Weihnachten zu feiern und über das nachzudenken. Aber dann möchte ich dir diese Hoffnung mitgeben, dass gerade dann, wenn es vielleicht am düstersten ist in deinem Leben, wenn ein Schatten über deinem Leben liegt, dass gerade dann Jesus dran ist, einen Weg zu finden. Einen kreativen Weg im Schatten vom Bösen, wo Heilung, Rettung und Wiederherstellung in dein Leben hineinbringen kann. Und ich will, dass wir das mitnehmen können und können Freude haben daran, an dem heutigen Tag. Weil die Umstände für das damalige Weihnachten sind wirklich schlecht gewesen. Wie gesagt, es war ein Kontext, wo es um Mord ging, um Verfolgung, um Intrigen, um Lügen, um was auch immer. Und das ist unsere Welt. Die Welt vor 2000 Jahren ist nicht anders als die Welt heute. Und trotzdem ist Weihnachten geworden. Trotzdem ist Gott reingekommen. Trotzdem hat Gott einen Weg gefunden, wie er seinen Retter, wie er Jesus, den Messias, den Helfer, in die Welt hineinbringen konnte. Und wenn wir heute feiern, miteinander, als Familien, mit unseren Freunden, dann lasst uns die Hoffnung in unserem Herz haben. Die Hoffnung, dass Gott einen Weg hat, einen Weg findet in all unseren Umständen. Und vielleicht entdecken wir auch noch mehr Unerwartetes in diesen Tagen und in den nächsten Wochen. Das Unerwartete, dass Gott schon am Wirken ist um uns herum, obwohl wir es gar noch nicht sehen, obwohl wir es gar noch nicht merken. Dass Leute interessiert sind, dass Leute offen sind für die gute, hoffnungsvolle Nachricht von Weihnachten. Und dass wir vielleicht auch unerwartet merken, wie wunderbar das es ist, wenn wir Gott unser Wertvollste angeben, wenn wir Jesus unsere wertvollsten Sachen geben. Und entdecken über allem, wie Gott einen unerwarteten Weg hat, um Hoffnung und Heilung in die Welt hineinzubringen. Ich wünsche mir da für die Weihnachten, dass wir etwas von dieser Freude, die nicht einfach oberflächlich ist, sondern wirklich tief in unserem Herz eine Begründung hat. Ich wünsche euch das. Ich werde noch beten. Jesus, wir sagen es in diesen Tagen sehr oft, dass wir dir danken und dass wir uns freuen, dass Weihnachten geworden ist. Und ich bin begeistert, weil es ihm so viel mehr geht, als dass du einfach auf die Welt gekommen bist. Sondern du bist genau in die schwierigen Umstände hineingekommen und hast gezeigt, dass es trotzdem Weihnachten ist. Und dass du in allen schwierigen Umständen unerwartete und kreative Wege findest. Und Jesus, es ist das, was ich für uns alle mir wünsche. Jesus, gib uns die Hoffnung, gib uns die Zuversicht an dem heutigen Tag, dass du noch nicht am Ende bist. Dass du noch nicht fertig bist mit dieser Welt und mit uns. Sondern dass du noch so viel Gutes parat hast. Und ich wünsche mir, Jesus, dass du den heutigen Tag einfach ausfüllst mit viel Freude, mit viel guten Begegnungen, mit tiefen Gesprächen, mit Erquickung, mit Ermutigung. Jesus, dass die ganze Zeit von Weihnachten uns wirklich erfrischen darf und wir voller Hoffnung sind für das, was kommt, für das nächste Jahr. Danke, Jesus. Und danke, dass die Geschichte von Weihnachten so viel Wunderbares enthält, so viel Unerwartetes. Dir gehört alle Ehre.